3 Südtirol, 12 nach 12, das Verbrauchermagazin mit Erika Corbellini.
Und ich bin nicht allein. An der Sendetechnik ist Daniel Kizali. Schönen guten Tag, auch diesen Samstag kurz nach Mittag, das Verbrauchermagazin. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie dabei sind. Wir klären heute unter anderem Herbstdepression oder vorübergehendes Stimmungstief, was sich voneinander unterscheidet. Pesto alla Genovese im Test. Die Lebensmittelindustrie nimmt es mit dem Originalrezept nicht so genau. Und das neue Energielabel für Wäschetrockner. Was lässt sich daraus alles ablesen? Wer sich ein Haushaltsgerät mit besonders niedrigem Stromverbrauch anschafft, senkt seine Energiekosten dauerhaft. Bei der Auswahl hilft das überarbeitete Energielabel der EU, das Auskunft über den Stromverbrauch gibt, aber nicht nur. Das Energieeffizienzlabel ist für viele Elektrogeräte, aber auch für Heizungen und Klimageräte vorgeschrieben und wird in seiner neuen Form gestaffelt nach Produktgruppen angeführt. Auf Waschmaschinen, Kühlschränken, Fernsehern und Spülmaschinen prangt es schon länger. Seit dem Sommer ist es auch für Wäschetrockner verpflichtend. Was sich davon ablesen lässt, fasst Christine Romain zusammen, Beraterin für technische Energie- und Bauberatung der Verbraucherzentrale.
Seit Juli gibt es eben auch für die Wäschetrockner ein neues EU-Energielabel. Damit soll für Verbraucherinnen klar werden, wie viel Strom das Gerät wirklich verbraucht. Das heißt, es wurde auch nicht nur die Kategorie geändert, die nicht mehr eben von A++ bis G reicht, sondern effektiv von A, sehr sparsame Geräte, bis G, eben wenig effiziente Geräte, also sprich Geräte mit hohem Verbrauch, wurde eben geändert.
Was bisher ein Gerät der Energieklasse A++ war, erreicht auf der neuen Skala maximal die zweithöchste Energieklasse B. Wäschetrockner der Klasse A sind momentan kaum zu finden. Aber das wird sich bald ändern, da wie in jedem Bereich laufend neue, noch sparsamere Technologien auf den Markt kommen. Insgesamt ist das neue Energielabel übersichtlicher und umfassender als bisher.
So zum Beispiel verfügt das neue EU-Label auch über einen QR-Code, wo man weitere Infos zum jeweiligen Gerät einholen kann, wie zum Beispiel Informationen über die Ersatzteile. Mit dem Energielabel wurde ja auch eine neue Vorschrift eingeführt, was die Reparaturfähigkeit von Geräten betrifft. Im Speziellen jetzt von Wäschetrockner muss künftig auch sichergestellt werden, dass gewisse Ersatzteile auch tatsächlich erhältlich sind, um eben auch hier nicht nur dem Thema Stromeinsparung gerecht zu werden, sondern langfristig wirklich auch dem Thema Ressourcenschonung und Müllvermeidung oder Müllreduzierung.
Ob Wäschetrockner auch halten, was sie versprechen, hat die Deutsche Stiftung Warentest geprüft.
Die Testergebnisse zeigen, dass moderne Trockner zwar weniger Strom verbrauchen, aber leider auch zum Teil nicht wirklich zuverlässige Trocknung erreichen. Das heißt schlussendlich, dass bei sehr vielen Geräten die Trocknung, also das heißt die eigentliche Aufgabe des Trockners, nicht voll erfüllt wird. Deswegen sollte jemand denken, sich einen Wäschetrockner in naher Zukunft anzuschaffen, sollte man auch hier sich die Zeit nehmen und bei Stiftung Warentest etwas genauer hinschauen, welcher Trockner welche Eigenschaften mit sich bringt.
Einsehen können Sie die Zeitschriften von Stiftung Warentest mit dem Wäschetrocknertest und vielen weiteren Produkttests auch in verschiedenen Südtiroler Bibliotheken sowie in der Verbraucherzentrale und deren Zweigstellen. Das Energieeffizienzlabel ist das eine. Beim Wäschetrocknen können Sie aber selbst einiges dazu beisteuern, um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten.
Zum einen sollte der Trockner stets voll beladen werden, das heißt die volle Trommelkapazität ausgenutzt werden, denn halbvolle Trockner verbrauchen fast gleich viel Strom wie volle Trockner. Auch hier lässt sich einiges einsparen. Mit Bedacht das Programm wählen, das heißt man sollte auch hier natürlich eine Übertrocknung vermeiden, zum einen weil sehr stark getrocknete Wäsche danach auch beim Bügeln wieder mehr Energie verursacht, zum anderen eben, weil natürlich auch eine Übertrocknung zu erhöhten Stromverbräuchen führt.
Mittlerweile gibt es auch Geräte, die sich automatisch abschalten, sobald ein gewisser Trocknungsgrad erreicht ist. Weiterer Tipp, die Wäsche entwirren.
Das heißt, kommt die Wäsche aus der Waschmaschine, dann sollte man sie wirklich gut ausschütteln und dann erst in den Trockner geben, denn auch da kann die Wäsche dann schneller getrocknet werden. Das heißt Zeiteinsparung und schlussendlich dann Strom- und Kosteneinsparung. Der günstigste Trockner ist nach wie vor die Wäscheleine. In einem durchschnittlichen Haushalt lassen sich dadurch rund 50 € an Stromkosten einsparen. wird der Haushalt dann etwas größer, dann reden wir hier von weit höheren Beträgen.
Der Umwelt zuliebe sollten Sie, bevor Sie sich für einen neuen Wäschetrockner entscheiden, gut überlegen, ob das alte Gerät wirklich weg muss.
Wenn es vielleicht auch einen etwas höheren Stromverbrauch hat, man sollte aber stets bedenken, dass natürlich bei der Neuanschaffung wieder Ressourcen verbraucht werden und somit auch hier oft auf die Waage gelegt werden soll, brauche ich es wirklich, wie oft läuft das Gerät, um auch hier den Müll, den ich damit produziere, auch mitzubedenken.
Wer sich für einen neuen Wäschetrockner entscheidet, sollte sich auch ein paar Gedanken machen zur Größe.
Ein 1-2-Personen-Haushalt, bei dem genügt meistens ein Trockner mit rund 7 Kilo Fassungsvermögen. Ist die Familie dann etwas größer, dann kann man gut und gerne auch auf die 8 Kilo gehen.
Sparpotenzial gibt es beim Wäschetrocknen in mehrfacher Hinsicht. Wer es nutzt, schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die eigene Brieftasche. Es ist wieder soweit. Es wird früher dunkel, die Sonne verliert an Kraft. Die einen erfreuen sich an den bunten Herbstfarben, andere spüren in dieser Jahreszeit eine Schwere in sich. Die sogenannte Herbstdepression drückt auf die Stimmung. Viele fühlen sich müde, antriebslos und sehnen sich nach mehr Licht. Moderne Studien zeigen, dass von dieser Herbst-Winter-Depression mehr Frauen als Männer betroffen sind. Häufig treten die ersten Symptome im jungen Erwachsenenalter auf. Insgesamt betrifft das etwa 0,5-3% der Bevölkerung. Zusätzlich haben bis zu etwa 15% eine mildere Form mit leichteren Symptomen. Hubert Egger hat sich für Reise Tirol damit auseinandergesetzt und erklärt gemeinsam mit einer Expertin sowie einer Betroffenen, was eine Herbstdepression genau ist und wie sie sich von einer bloßen Herbstmüdigkeit unterscheidet.
Im Herbst verkürzen sich die Tage, das Sonnenlicht nimmt ab und dadurch geraten bestimmte Hormonspiegel sowie der innere Biorhythmus aus dem Gleichgewicht. Das kann Müdigkeit, Antriebslosigkeit und depressive Verstimmungen auslösen, erklärt Maria Pampel, Psychotherapeutin und Mitarbeiterin im Akutteam Niederösterreich.
Eine Herbstdepression ist eine Depression, die vorwiegend im Herbst und im Winter auftritt. Sie tritt deshalb im Herbst auf, weil sich die Jahreszeit ändert. Es wird das Licht weniger, dadurch werden weniger Hormone erzeugt, Serotonin und Melatonin. Und das führt bei manchen Menschen zu einer deprimierten Stimmung. Und bei manchen wird diese deprimierte Stimmung so stark, dass es dann auch eine Depression wird.
Im Unterschied zur vorübergehenden Herbstmüdigkeit dauert eine Depression deutlich länger an und ist mit Symptomen verbunden, die sich auch mit größter Anstrengung nicht einfach abschwächen lassen.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Symptome. Sie zeigen sich daran, dass ich es verändern will und nicht verändern kann. Das heißt, wenn wir ohne ersichtlichen Grund traurige Stimmung haben, schlechte Stimmung, grübelnde Gedanken, Ängstlichkeit entwickeln, wo wir vielleicht gar nicht wissen, was wirklich der Grund dafür ist.
Eine Herbstdepression kann sich auch erst im Laufe des Lebens entwickeln, selbst wenn zuvor keine Beschwerden bestanden, berichtet eine Betroffene.
Na, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mich immer gefreut, wenn der Wind gekommen ist, der Herbstwind. Da habe ich das nicht so verspürt. Das habe ich dann erst später verspürt und dann mit Gedanken von Absterben der Natur verbunden oder so. Das Jahr geht zu Ende, die Natur geht zurück und das Leben nimmt sich auch zurück und es erinnert natürlich auch an Tod.
Treten Gedanken von Hoffnungslosigkeit oder Ausweglosigkeit auf und blockieren das eigene Handeln, ist professionelle Hilfe dringend angezeigt.
Eine Hilfe braucht man dann, wenn man nicht die Gedanken so grübeln werden, dass sie womöglich auch suizidal werden oder so schwermütig, dass man seinem normalen Alltag nicht mehr nachgehen kann. Wenn ich meinem normalen Alltag nicht mehr nachgehen kann oder nur mit größter Mühe, sollte ich mir Hilfe holen.
Wer aktiv wird und auf Selbsthilfe setzt, unterstützt seine Motivation, stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit und kann erste Beschwerden einer Herbstdepression abschwächen.
Man kann selber viel dagegen tun. Ich bin mir dessen bewusst, dass man was dagegen machen kann. Ich mache dann bewusst was Schönes halt, wenn es möglich ist, dass ich Leute anrufe und mir was ausmache. Gehen wir auf einen Kaffee oder so. Das bringt auch viel.
Schon kleine Alltagsmaßnahmen, etwa Bewegung oder soziale Kontakte, haben das Potenzial, die Stimmung zu verbessern. Ergänzend können auch pflanzliche Wirkstoffe bei leichten depressiven Phasen unterstützen.
Die Hilfe kann einmal sein in Form von Spazierengehen, weil die Bewegung immer sehr gut wirkt. Eine weitere Möglichkeit ist die Lichttherapie. Die Lichttherapie ist eine Tageslichttherapie mit einer gewissen Anzahl von Lichtstärke, Tageslicht. Man kann natürlich auch zu pflanzlichen Mitteln greifen. Das wäre zum Beispiel Johanniskraut, Kardamom und Safran. Wirkt auf pflanzlicher Ebene gegen Depression. Wenn das aber nicht genug ist, man immer noch müde ist, obwohl man ausreichend geschlafen hat, dann sollte man auch einen Arzt oder Facharzt aufsuchen, einen Facharzt für Psychiatrie.
Erklärt Maria Pamperl, Psychotherapeutin und Mitarbeiterin im Akutteam Niederösterreich.
Für die Lichttherapie braucht es spezielle Tageslichtlampen mit etwa 10.000 Lux, die in der Apotheke oder bestimmten Elektrofachgeschäften erhältlich sind. Sie sollten tageslichtähnlich weiß leuchten, UV-gefiltert sein und seitlich oder leicht schräg vor den Augen stehen. Auch pflanzliche Wirkstoffe können die Symptome einer leichten bis mittelschweren depressiven Verstimmung lindern. Safran können Sie als Tee oder in Kapseln einnehmen. Auch Johanniskraut ist als Tee- oder Extrakttabletten erhältlich. Bei all dem sollten Sie mögliche Wechselwirkungen im Blick behalten. Am besten besprechen Sie sowohl die Lichttherapie als auch die Einnahme von pflanzlichen Präparaten vorab mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
12 nach 12. Das Verbrauchermagazin auf Rhein Südtirol.
Was für Deutsche Bier, Brot und Wurst, ist für Italiener Pizza, Pasta und Wein. Produkte, hinter denen jede Menge Nationalstolz und eindeutige Regeln für die Küche stecken. Nach dem öffentlichen Zoff um die richtigen Zutaten für Pasta alla Carbonara und dem Dauerstreit um die Herkunft der Pizza könnte jetzt eine weitere Diskussion ins Rollen kommen, und zwar, was darf eigentlich als Original Genueser Pesto verkauft werden? Anlass ist ein aktueller Produkttest. Die Frage ist, was in den originalen Pesto alla Genovese reingehört und was die Lebensmittelindustrie so alles dazu gibt. Antworten hat die Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale Silke Raffiner.
Für Pesto alla Genovese gibt es ein traditionelles Rezept, das das Konsortium, das dafür zuständig ist, veröffentlicht hat. Und zwar werden exakt 7 Zutaten benötigt. Natürlich das Genueser Basilikum selbst, Olivenöl, am besten von der ligurischen Küste, dann Parmesan, also originaler Parmigiano Reggiano, Pecorino kommt dazu, idealerweise von Sardinien, Pinienkerne, Knoblauch und Salz.
An Tagen, an denen schnell etwas zu essen auf den Tisch kommen soll, greifen viele auch gern zu fix und fertigem Pesto aus dem Glas. An das Originalrezept halten sich die Hersteller von Pesto dabei nicht wirklich. Das zeigt ein Test mit Proben von 14 Produkten, den das Verbraucherschutzmagazin Il Salvagente in Auftrag gegeben hat.
Dabei haben sie festgestellt, dass einige Hersteller sehr stark vom Originalrezept abweichen. Das Pesto, dessen Rezeptur am stärksten abwich, enthielt 11 abweichende Zutaten vom Originalrezept. Darunter wirklich sehr untypische Zutaten wie beispielsweise Joghurt oder Reispulver, künstliche Aromen und Verdickungsmittel.
Häufig mogeln die Hersteller auch bei den Zutaten und ersetzen teure Lebensmittel durch billigere.
In vielen Rezepturen finden sich anstelle der Pinienkerne Cashewkerne, natürlich aufgrund der Kosten. Auch das Olivenöl des Originalrezepts wird oft durch ein geschmacksneutrales Pflanzenöl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, ersetzt, aus Kostengründen, aber auch aus geschmacklichen Gründen. Denn durch das Erhitzen, durch die Pasteurisation, die der Haltbarmachung dient, verliert das Basilikum ganz, ganz stark an Aroma.
Deshalb verzichten die Hersteller manchmal auf das geschmacksintensive Olivenöl zugunsten von geschmacksneutralem Sonnenblumenöl. Teilweise helfen sie auch mit künstlichem Basilikumaroma nach, wie der Test von Il Salvagente zeigt. Er zeigt auch, Pesto aus dem Glas ist in den seltensten Fällen frei von Spritzmittelrückständen.
Im Labor wurden in manchen Produkten bis zu 10 verschiedene Pestizidwirkstoffe nachgewiesen. Man muss dazu sagen, natürlich in sehr kleinen Konzentrationen, aber allein die Tatsache, dass 10 verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen wurden, sagt, dass manche Produkte eben doch stärker belastet sind als andere. In den beiden Bioprodukten beispielsweise wurde kein einziger Pestizidwirkstoff nachgewiesen.
Die Aussagekraft solcher Tests ist laut Silke Raffainer allerdings begrenzt.
Weil es zum Teil für Pesto selbst keine eigenen zugelassenen Höchstwerte gibt für die verschiedenen Rückstände. Zum anderen ist eben nicht bekannt, wie sich die Pestizidcocktails, also die gleichzeitige Anwesenheit von mehreren Wirkstoffen auf die menschliche Gesundheit, auswirkt. Deswegen sind die Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen nicht so einfach zu ziehen.
Dennoch ist das Testergebnis von Pesto im Glas aufschlussreich.
Von den 14 getesteten Produkten aus dem Glas hat ein Bioprodukt am besten abgeschnitten mit einer Bewertung von 9,8 Punkten. Maximal 10 Punkte waren möglich. Am anderen Ende der Skala wird es interessant, denn auf dem vorletzten Platz befindet sich Ex-Eco mit einem weiteren Produkt, das Pesto von Barilla. Das erreicht in diesem Test des Salvagente lediglich 6,5 von 10 möglichen Punkten.
Nachvollziehbar daher das Fazit der Ernährungsexpertin.
Einige Pestos aus dem Glas weisen untypische Zutaten auf, unnatürliche Zutaten, Zusatzstoffe, darunter eben auch Verdickungsmittel und Emulgatoren, künstliche Aromen. Und man kann sie dadurch durchaus als hochverarbeitete Lebensmittel bezeichnen. Im Vergleich dazu ist es sicherlich für die Gesundheit und auch geschmacklich besser, wenn man mit dem eigenen Basilikum vom Balkon oder vom Garten selbst ein Pesto herstellt.
So viel für heute aus der Verbraucherredaktion. Die Sendung gibt's zum Nachhören in der Rhein-Südtirol-Mediathek, genauso wie alle früheren Ausgaben und viele weitere Sendungen und Beiträge. Um 12:30 begrüßt Sie hier Mariana Casserola zum Magazin Land und Leben, heute unter anderem mit Bräuchen und Traditionen rund um die Birne. Danke fürs Interesse bis hierher, sagen Daniel Kizali an der Sendetechnik und ich, Erika Corbellini. Machen Sie es gut. Ihnen von uns allen hier noch ein schönes Wochenende. Just one.